Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio München. Viel zu langsam, aber stetig finden die Opfer der sogenannten Corona-Impfung in der Öffentlichkeit Gehör. Vor allem in den alternativen Medien werden Einzelfälle bekannt. Medizinische Symposien werden dazu abgehalten und Wissenschaftler und Ärzte kommen zu Wort. Bis heute kann man sagen, so wenig wie diese MOD-mRNA-Injektionen etwas mit klassischen Impfungen zu tun haben, so wenig handelt es sich bei den Folgen um die bis heute anerkannten klassischen Impfnebenwirkungen. Warum die körperlichen Schäden hoch individuell sind und die Immunreaktionen oft zunächst vorhandene Schwachstellen verstärken und warum deshalb die Folgen der Spritzen ihnen schwer zuzuordnen sind, darüber hat sich Eva Schmidt mit dem Molekularbiologen, Chemiker und Pharmazeuten Dr. Wolf Bertling unterhalten. Dr. Wolf Bertling war mehrere Jahre in der University of California in Los Angeles und an der University of North Carolina tätig, habilitierte bei der Max-Planck-Gesellschaft in molekularer Medizin und arbeitete danach als Gruppenleiter beim Paul-Ehrlich-Institut. Seit 1995 ist er selbstständiger Unternehmer mit dem Fokus auf immunologische Therapieansätze. Hören Sie hier das Interview, das mit MOD-mRNA und die vielfältigen Nebenwirkungen übertitelt ist.
Eine der offensichtlichen Lügen, die beim Anpreisen der MOD-mRNA-Injektionen präsentiert wurde, war, dass der sogenannte Impfstoff im Muskel verbleiben würde. Das war sicherlich nicht der erste Moment, in dem Sie skeptisch wurden. Wann haben Sie denn gewusst, dass die Impfkampagnen nichts Gutes bewirken werden?
Ja, noch nie ist ein Impfstoff im Muskel verblieben, weil ein Muskel keine Immunantwort machen kann. Folglich würde ja nie eine Impfung funktionieren. Das heißt, es muss ins Blut und in die Lymphe gelangen. Das ist der erste Punkt. Dann hat man da etwas gemacht bei dieser modifizierten RNA. Man hat sehr schlampig gearbeitet. Es sind bis heute noch nicht alle für eine Zulassung an und für sich geforderten Konditionen da. Wir wissen von dieser RNA zum Beispiel nicht, wie lang im Durchschnitt der Poly-A-Schwanz ist, was sehr entscheidend für die Stabilität der RNA ist und wie oft abgelesen wird. An jeder RNA hängen zwischen 5 und 30 Adenosinreste dran. Und die stabilisieren halt diese RNA, damit sie nicht sofort abgebaut wird. Mhm. Und dann ist noch was anders gemacht worden mit dieser MOD-RNA, nämlich man hat eine Base gegen eine künstliche Base ausgetauscht. Der Unterschied zwischen RNA und DNA ist unter anderem, dass in der DNA Thymidin verwendet wird und in der RNA Uracil. Das hilft auch dem Körper, das abzubauen. Als nächstes, denn dadurch, dass man 1N-Methylpseudouracil genommen hat, also in Zukunft dann Pseudouracil, hat man die Stabilität wesentlich verändert. Und das ist sehr gefährlich, weil dadurch ist es eben vorgekommen, dass bei manchen noch ein halbes Jahr nach der Impfung das Spike-Protein aufgrund der MOD-RNA produziert wurde. Gefährliche Sache.
Jetzt sind Sie schon tief eingestiegen. Ich wollte gerne von Ihnen noch mal wissen, wann bei Ihnen so dieser Moment war, an dem Sie gesagt haben, stopp, da stimmt was gar nicht.
Naja, ich sehe diese MOD-RNA nicht wirklich als eine Impfung. Ich weiß aber, warum man das verwendet hat, weil man damit erreichen wollte, dass man eben nicht nur Antikörper, sondern auch eine zelluläre Antwort kriegt. Die hat man zwar gekriegt, aber dadurch, dass man es nicht gezielt an bestimmte Zellen bringen konnte, sondern eben an mehr oder weniger alle Zellen, ist die Gefahr groß, dass eine generelle Entzündung entsteht von allen möglichen Geweben. Und das kann tödlich enden. Also wenn Sie die Innenauskleidung der Adern entzünden, ja, dann kriegen Sie halt Thrombosen. Eines der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, man hat ja erst sehen müssen, was überhaupt passiert. Und die ersten Symptome haben sofort mir indiziert, dass es damit zusammenhängt. Das Gleiche ist, wenn Sie den Herzmuskel oder sonst irgendeinen Muskel entzünden, dann haben Sie entsprechenden Leidensdruck.
Mhm. Eingangs wurde erwähnt, dass die Folgen der MOD-mRNA-Spritzen keine klassischen Impfnebenwirkungen sind. Ich würde da vorher noch mal von Ihnen bestätigt wissen, dass diese erwünschten Wirkungen ja auch keine klassischen sind, weil, wie Sie gerade gesagt haben, versucht wurde, nicht die B-Zell-Antwort zu bekommen, sondern eine T-Zell-Antwort des Immunsystems. Also geht es darum, nicht Viren und Giftstoffe im Blut zu regulieren, sondern es soll eine Zellantwort geben, um veränderte Zellen zu vernichten. Ist das so richtig?
Das ist so korrekt. Das war die Idee dahinter. Es ist nur schon in den Jahren, ich hatte BioNTech schon früher verfolgt, weil es halt auch ein Biotech-Unternehmen ist, wie die, an denen ich beteiligt bin. Und es war mir klar, dass es auch nicht gehen kann, das auf RNA basierend zu machen. Man hat es jetzt halt trotzdem gemacht und das hat mich sehr skeptisch gemacht. Das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, warum man wissen konnte, dass die RNA länger transplantiert wird als normale RNA und warum das sich überall verbreitet und nicht an gezielte Zellen, das ist alles Lehrbuchwissen. Das ist alles Sachen, die muss man sich nicht groß ausdenken, die steht in jedem Lehrbuch drin. Mhm. Deswegen war es relativ einfach. Ich wundere mich, dass so relativ wenige Leute das publik gemacht haben.
Ich habe von Ihnen auch noch nicht sehr viel vorher gehört. Sie sind nicht wirklich vehement in der Öffentlichkeit präsent gewesen. Hatte das irgendwelche Gründe?
Nein, ich bin in kleinen Zirkeln durchaus aufgetreten, habe Vorträge gehalten. Aber es ist sehr schwierig, das in ein Journal zu bringen, das von der Mehrheit gelesen wird. Die schreiben das nicht. Ich hatte ein paar Veröffentlichungen bei kleineren, alternativen Medien, aber da ist halt die Reflexion nicht groß genug.
Nochmal zurück. Also wir erhalten ja immer mehr Kenntnis von den unterschiedlichsten Nebenwirkungen dieser mRNA-Spritzen. Warum können die behandelnden Ärzte so leicht ablenken und behaupten, die Symptome hätten nichts mit den oft ja von ihnen selbst verabreichten Spritzen zu tun? Sie haben da verschiedene Theorien aufgestellt.
Ja, eigentlich ist es eine kohärente Theorie, die beruht auf dem Effekt, dass man einen starken Entzündungsreiz setzt. Man kann das, da haben die behandelnden Ärzte in aller Regel recht, man kann das nicht unterscheiden. Es hat schon immer Leute gegeben, die Myokarditis gekriegt haben und hat schon immer Leute gegeben, die Thrombosen gekriegt haben. Was man sehen kann, und das ist halt leider nur stochastisch belegbar, ist, dass seit Beginn der Impfungen und auch immer noch anhaltend diese Art von Erkrankungen stark zugenommen haben. Aber auf den Einzelfall runtergebrochen ist es eben sehr schwer. Das können ein paar Pathologen machen, aber dafür muss der Patient dann tot sein. Ja. Und es überlagert natürlich auch noch mit klassischen Immunantworten, die darauf zurückzuführen sind, dass zum Beispiel die Präparationen nicht sauber waren. Ja. Das ist ein großer Unterschied zwischen der Herstellungsweise der RNA gemacht wurde am Anfang, bei dem, was eingereicht wurde, und das, was dann für die Massenproduktion gemacht wurde. In der Einreichung steht drin, dass die RNA direkt hergestellt wird, synthetisch. Für die Massenproduktion haben aber Plasmide genommen, die man dann abgelesen hat und die dann auch zur Verunreinigung mit DNA gekommen sind. Das ist natürlich noch ein weiterer Punkt, der die ganze Sache sehr schwierig in der Beurteilung macht. Jetzt also zurück zu der generalisierten Entzündung. Also man kann sich sehr leicht vorstellen, wenn man schwere Entzündungen bei gewissen Geweben hat, dass das zu gravierenden Auswirkungen kommt, bis hin zum Tod. Jetzt reagiert aber natürlich unser Immunsystem und sagt, in Anführungszeichen sagt, das ist mir zu weit, das ist mir zu heftig, jetzt fahre ich mich runter. Das Immunsystem wird geregelt über sogenannte Key Points, an denen eben entschieden wird, wird es jetzt stimuliert, wird die Stimulation inhibiert und so weiter. Und unter bestimmten Umständen fährt dann das Immunsystem komplett runter. Und dann haben sie natürlich auch wieder Probleme. Weil wenn es komplett runterfährt, dann riskieren sie, dass Zellen, die abweichende Sachen produzieren, was sie nicht produzieren sollten, nämlich Oberflächenstrukturen, die typisch für Krebs sind, dann kriegen die den Krebs, weil ihr Immunsystem zu weit runtergefahren. Die Leute mit der generalisierten Entzündung auf der einen Seite und dem kompletten Runterfahren auf der anderen Seite, die stellen sozusagen die beiden Extreme dar. Jetzt kann man das sich abgestuft vorstellen und sagen, okay, Es führt nicht zu so einer generellen Abschaltung des Immunsystems, sondern es wird vielleicht nur bestimmte Entzündungsstrukturen nicht mehr gebildet. Dann kriegen die Leute, anstelle dass sie geschützt sind vor der Erkrankung, dieselbe Erkrankung 3, 4, 5, 6 Mal. Dann gibt es die Reaktion ist noch schwächer, also das Runterfahren des Immunsystems ist noch schwächer. Und dann kriegen sie subakute chronische Entzündungen. Das heißt, sie fühlen sich einfach schlecht mit all den neurologischen Ausfällen, die auch damit zusammenhängen. Und dann ist es eben so, dass es letztendlich, wenn sie monatelang in so einem schwer belasteten Zustand sind, dass sich das weiterentwickelt. Dann kriegen sie chronische Schlafdefiziterkrankungen, sie kriegen myelitische Enzephalitis und sie kriegen ganz am Ende eventuell auch Depressionen. Deswegen hat auch die Anzahl der depressiven Patienten in letzter Zeit so stark zugenommen. Also es baut aufeinander auf. Das ist immer, wie reagiert das Immunsystem auf den Entzündungsreiz? Entweder es reagiert sehr stark, dann Richtung Krebs, weniger stark, vermehrte Krankheitsanfälligkeit, noch weniger stark, chronische Krankheit, noch weniger anfällig, irgendwelche neurologischen Defizite.
Und Sie sagen, dass die Entzündungen, die auftauchen, oftmals bereits vorhandene chronische Krankheiten verstärken, sodass das Bild, was man nach außen zeigt, eigentlich eine alte Erkrankung ist und schon allein deswegen nicht mit der Impfung in Verbindung gebracht wird.
Ja, weil es ist immer eine Reaktion von schon bestehenden Problemen und der Reaktion des Immunsystems eben genau darauf.
Jetzt hat man gerade älteren Menschen diese Injektion aufgedrängt, weil sie doch vulnerabel, also geschwächt und anfällig seien. Genau das halten Sie für besonders absurd. Warum denn?
Naja, erkläre das mal ganz kurz. In einer normalen Erkältung oder Grippe oder so in der Art oder auch Corona, da ist es so, dass in ihren Zellen oder in einem Teil dieser Zellen, der halt mit den Viren infiziert worden ist, da bilden sich neue Viren. Da sind ja kaum Viren im Blut am Anfang. Das heißt, Antikörper können nicht funktionieren. Und jetzt beginnt dann der Wettlauf. Jetzt setzen dann diese zigtausende von diesen neuen Viren frei und es wäre katastrophal. Weil es, egal wie viel Antikörper sie im Blut haben, ein paar hundert von den zigtausend finden immer einen Weg in die nächste Zelle. Dann beginnt ein Wettlauf und dieser Wettlauf heißt, die T-Zellen vernichten die infizierten Zellen, bevor sie fertig sind, bevor die Viren, die Virione da drin komplett sind, bevor die freigesetzt werden. Und diesen Wettlauf gilt es zu gewinnen. Und der wird auch in aller Regel gewonnen. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel aufgrund von einem hohen Alter und vielleicht noch weiteren Begleiterkrankungen nicht mehr in der Lage sind, diesen Wettlauf zu gewinnen, weil Sie eben nicht mehr schnell genug reagieren können, dann werden Sie durch die Impfung auch nicht in der Lage sein. Wie soll das funktionieren? Entweder Ihr Körper kann sich dagegen wehren, und dann würde das tun und dann brauchen Sie keine Impfung, oder kann sich nicht dagegen wehren, dann hilft die Impfung auch nichts.
Wäre das dann quasi von Ihrer Seite auch eine Absage an die traditionellen Impfungen?
Ich muss sagen, dass ich, also seit ich mit dieser, ich nenne es jetzt mal Corona-Impfung konfrontiert bin, ist auch mein Vertrauen in viele andere Impfungen rückläufig. Ich will aber nicht sagen, dass die nichts helfen oder nichts helfen können. Was ich sagen will, ist, man sollte sich überlegen, ob man es wirklich benötigt, jede Impfung. Es wird zwar immer wieder behauptet, aber es gibt nur sehr wenig wirklich nachweislich gute, nebenwirkungsarme Bekämpfungsmöglichkeiten von Viren. Unsere Hauptmacht ist, und die haben wir seit hunderttausenden von Jahren, ist unser Immunsystem. Speziell die Kinder haben noch ein extra Organ, was Erwachsene gar nicht mehr haben. Das ist der Thymus. Das ist sozusagen das Trainingszentrum für die Immunzellen. Deswegen sollten Kinder mit minder Dosen, wenn es geht, aber auch gerne mal mit ein bisschen mehr, zusammenkommen, um ihr Immunsystem zu stärken. Dafür ist es ja da, der Thymus. Der stirbt dann weg oder verkümmert im Laufe der Pubertät. Und wenn sie dann mit solchen Keimen zusammenkommen, dann ist es ein Erstbesuch der Keime. Und dann werden sie als Erwachsene viel schwerer daran erkranken.
Kommen wir nochmal zu den verstorbenen Menschen nach der Mord-mRNA-Impfung. Sie sagen, dass auch der pathologische Nachweis, dass ein Mensch durch die Injektion zu Tode kam, schwer möglich ist. Warum denn?
Ich kann nur sagen, es gibt ein paar Veröffentlichungen, auch aus Deutschland, wo ungewöhnliche Formationen von Thromben gefunden wurden, also von Blut gerinnungen. Und es wurden auch Reste von diesem Spike-Protein identifiziert. Das habe ich aber selber nie überprüft, also kann ich das auch nicht letzter Sicherheit sagen. Und ich glaube auch, dass bei den allermeisten, die an sowas gestorben sind, wahrscheinlich auch nicht so dramatische pathologische Befunde gemacht werden. Abgesehen davon, dass fast niemand obduziert wird. Wenn Sie aus eigenem Antrieb als Anverwandter von einem Verstorbenen eine Obduktion wollen, das kostet Sie zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Das lassen viele sein. Nochmal, im Grunde genommen kann man es an der Stochastik am besten sehen. Wenn die Kurven von den Leuten, die an XYZ gestorben sind, stark ansteigen, dann liegt es nahe, dass es mit der Impfung zu tun hat. Aber es gibt ja keine Krankheiten, die man nicht auch so schon mal früher haben konnte. Es ist halt jetzt nur so, dass häufig das sehr weit nach vorne gelegt ist, die Erkrankungszeit, und dass die Dauer sehr kurz geworden ist. Das nennt man dann Turbokrebs. Ja. Und das ist auffällig, ja.
Ja. Der Genomforscher Kevin McKernan hat die Befürchtung, dass die Corona-Impfstoff-DNA sich mit menschlichen Krebszellen mischt. Zwei Fragen dazu. Handelt es sich dabei um die SARS-CoV-2-DNA oder um die DNA der Verunreinigungen, also der Bakterien, auf denen der sogenannte Impfstoff
produziert wird? Der Plasmide, ja. Der Verunreinigungen.
Okay, und gleich anschließend, interessiert uns das überhaupt? Denn Krebszellen sind doch ohnehin diejenigen, die unser Immunsystem vernichten soll, oder?
Ja, also ich würde jetzt die DNA-Verunreinigung, da gibt es nicht genügend, die mir zugänglich sind, jetzt nicht so als hochgefährlich ansehen, weil normalerweise wird ja damit eine Körperzelle befallen, verunreinigt, ja. Wenn jetzt also ein Stück DNA ins Genom von einer normalen Körperzelle eindringt, dann hat es mehrere Möglichkeiten. Entweder es integriert irgendwo in einen DNA-Bereich, der von dieser Zelle gar nicht benötigt wird. Dann sitzt es da, macht nichts und passiert nichts. Dann kann es sich in ein funktionelles Gen einsetzen und dann funktioniert dieses funktionelle Gen halt nicht mehr. Dann wird diese Zelle absterben. Das war bei einer Körperzelle nicht weiter schlimm. Da wächst eine neue nach. Ausnahme, vielleicht Muskelzellen, die nicht so gut nachwachsen können. Und das Dritte ist, und das ist natürlich das Gefährlichste, es kann irgendwo integrieren und kann so unglücklich integrieren, dass es damit ein Krebsgen aktiviert. Da ist diese SV40 Enhancer mit drin. Und wenn der mit drin ist, das kann ein Krebsgen aktivieren. Dann kriegen Sie Krebs. Es ist nicht unbedenklich und ich finde es auch nicht richtig, dass die Leute das so machen. Das ist hingepusht worden, diese Geschichte, weil alles ganz, ganz schnell gehen musste. Da gibt es, was die rechtlichen Aspekte angeht, ein Buch von der Brigitte Röhrig. Wenn man sich durchliest, wie diese Zulassung zustande gekommen ist, dann fragt man sich, wofür man überhaupt noch irgendwelche Zulassungen macht.
Sie waren ja vor vielen Jahren beim Paul-Ehrlich-Institut tätig. Was ist denn Ihre Mutmaßung? Warum tut dieses Institut seine Arbeit nicht bezüglich Zulassung und warum untersucht es die Nebenwirkungen dieser gentherapeutischen Maßnahmen nicht?
Es ist nicht die Aufgabe davon und außerdem ist es nicht gewünscht. Und es ist eine weisungsabhängige Bundesoberbehörde. Als Bundesoberbehörde sind Sie direkt dem jeweiligen Minister unterstellt. Und dann sagt er halt, mach das nicht, dann lässt es sein.
Also das Paul-Ehrlich-Institut ist nicht dafür zuständig, die Zulassung zu begutachten und auch nicht die Nebenwirkungen zu untersuchen.
Also es ist dafür zuständig, die Zulassung zu begutachten. Und das sollte darüber hinausgehen, dass man nur die vorgelegten Dokumente durchliest. Sondern es sollte schon auch arbeiten. Aber jetzt die Nebenwirkungen auszuforschen, das gibt es genügend Vorschriften, die unabhängig davon gelten und die müssen von der herstellenden pharmazeutischen Betrieb durchgeführt werden und dann als Ergebnisse vorgelegt werden. Und dann kann das Paul-Ehrlich-Institut in Einzelfällen nachprüfen, ob das stimmt, was das ist. Und es muss nicht das Paul-Ehrlich-Institut sein, weil die EMA, also die European Medicine Agency, Wenn die das freigibt, dann kann das Paul-Ehrlich-Institut gar nicht unbedingt von sich aus sehr viel dagegen machen.
Meine letzte Frage betrifft die Umwelt. Was bedeutet denn die Freisetzung dieser MOD-mRNA inklusive ihrer Nanolipidhüllen für die Umwelt? Würde mir jetzt dieser Spritzeninhalt schaden, wenn ich ihn trinken würde?
Wenn es ausgeschieden wird, was wahrscheinlich der Fall ist, dann wäre es im Urin oder so. Es wird ja abgebaut. Der gefährliche Punkt ist, solange es in der hohen Konzentration da ist, welche Zellen es zufällig befällt. Das ist das Gefährliche daran. Wenn es dann sehr stark verdünnt ist nach 2 Monaten, da werden sie wahrscheinlich gar nichts mehr ausscheiden. Und wenn es erstmal durch die Kläranlage durch ist, ist alles kaputt. Was ich nicht sagen kann, weil ich das einfach nicht weiß, ich habe auch nicht genügend Hintergrunddaten dafür, ist die Auswirkung von den Nanopartikeln. Die könnten relativ stabil sein und auch andere Bakterien, also eben gerade in der Kläranlage oder so, befallen. Das weiß ich nicht. Da kann ich die Umweltwirkung nicht abschätzen.
Aber da könnte noch was auf uns zukommen.
Da man hätte regelmäßige Wasserproben auch nehmen müssen und schon nachschauen, ob da noch was drin ist, würde ich vorschlagen.
Sagt Dr. Dr. Wolf Bertling im Gespräch mit Eva Schmidt. Dr. Wolf Bertling ist Molekularbiologe, Chemiker und Pharmazeut, war mehrere Jahre an der University of California und an der University of North Carolina tätig, habilitierte bei der Max-Planck-Gesellschaft in molekularer Medizin und arbeitete danach als Gruppenleiter beim Paul-Ehrlich-Institut. Seit 1995 ist er selbstständiger Unternehmer mit dem Fokus auf immunologische Therapieansätze. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Tag und weiterhin gute Nerven.